Es ist verrückt, was man alles noch behalten sollte bis zum Schluss des Gottesdienstes. Und jetzt komme ich auch noch mit der Predigt. Und ich hoffe, ihr mögt noch zuhören. Nicht wegen mir, nicht weil ich mich so wichtig nehme, sondern weil ich denke, dass der Herr etwas zu sagen hat heute Morgen. So wie er schon die ganze Zeit geredet hat. Und das Bild, das der Stefan gebraucht hat vorher, was so gut passt zu dem Vers, den Björn am Anfang gelesen hat. Ich glaube, das werden wir im Hinterkopf behalten, jetzt, wenn es um die Predigt geht. Wir reden ja noch das Mal und das nächste Mal über den Heiligen Geist. Zuerst ist es darum gegangen, wer er ist. Er ist eine Person, nicht einfach nur eine Kraft, wie das so in der Esoterik so quasi gelehrt wird, sondern er ist wirklich eine Person, wo man eine Beziehung haben kann mit ihm. Er wirkt in unserem Alltag. Wir haben das letzte Mal dann in der Apostelgeschichte geschaut, was der Petrus so erlebt hat mit dem Heiligen Geist. Und das Erste, was der Petrus erlebt hat mit dem Heiligen Geist, war ein riesiges Erlebnis. Keine Theologie, sondern der Heilige Geist ist ausgegossen worden an den Pfingsten und es ist etwas passiert. Ganz konkret. Sichtbar, hörbar und für die auch fühlbar. Sie haben nämlich plötzlich in anderen Sprachen geredet. Etwas, was sie nicht haben können. Aber dann plötzlich haben können. Und es war nicht Kuderwelsch, sondern andere Leute haben sie verstanden. Das muss ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein. Und eine wirkliche Bestätigung. Das Interessante ist nämlich, dass wir schon im Alten Testament darüber lesen, wenn der Geist ausgegossen wird, und das lesen wir bei den Propheten, schon sogar bei Mose, dass das wird passieren, dass er irgendwann über alle ausgegossen wird, nicht wie im Alten Testament, dass er einfach auf Einzelnen ruht, sondern dass er über alle ausgegossen wird, die mit am Herr ein wohlgefälliges Leben leben und dass es wird mit Zeichen begleitet sein. Und das Sprachengebet, das wird schon im Joel, in dem Prophet, erwähnt. Und darum schauen wir heute jetzt die Gaben an. Weil der Heilige Geist hat verschiedene Aufgaben in unserem Leben. Er überführt, er lehrt, er erinnert, wie es Jesus gesagt hat. Er leitet uns in die Heiligung, indem er die Früchte vom Geist in unserem Leben lässt wachsen. Nach Galater 5, 22. Liebe, Freude, Frieden, Barmherzigkeit, Enthaltsamkeit, all diese Sachen. Er führt uns ganz praktisch, wie wir es letztes Mal gesehen haben in der Apostelgeschichte. Und er rüstet uns aus für den Dienst. Es gibt Ämter und es gibt Gaben. Und man muss aufpassen, dass man die zwei Sachen nicht verwechselt. Ich möchte heute nicht über die Ämter reden, sondern über die Gaben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die Ämter schnell erwähnt, für dass man sie unterscheiden kann. Im Epheser 4 lesen wir, dass Gott verschiedene Leute für verschiedene Aufgaben, eben Ämter, einsetzt. Also Gott setzt die einen Leute ein als Apostel, andere setzt er ein als Hirte, andere setzt er ein als Lehrer, andere setzt er ein als Propheten und nochmal andere setzt er ein als Evangelisten. Das sind Ämter. Das sind Berufungen oder Sendungen. Das heisst, Gott nimmt jemanden raus und sagt, du sollst mir dienen als Evangelist zum Beispiel. Deine Hauptaufgabe ist es, anderen Menschen von mir zu erzählen, die mich noch nicht kennen. Du bist ein Evangelist. Andere nimmt er raus und sagt, dich will ich als Hirt für meine Gemeinde. Wisst ihr, wir müssen nicht eierlegende Wollmilchsäue sein. Also wir können nicht, das erwartet Gott gar nicht von uns. dass wir sowohl Eier legen und Wolle geben und Milch und auch noch Fleisch. Sondern Gott hat diese 5 Ämter eingesetzt, weil er weiss, dass wir Menschen nicht alles aufs Mal können. Und er will in einer Gemeinde all die Ämter schenken, weil es alle braucht. Was ist eine Gemeinde ohne Hirte? Aber was ist eine Gemeinde ohne Lehrer, die das Wort erklärt? Was ist eine Gemeinde ohne Evangelisten? Was ist eine Gemeinde ohne Apostel? Und da können wir dann schon ins Denken, und da kommen wir nicht mehr so ganz draus, was das da heisst. Was ist eine Gemeinde ohne Propheten? Und da können wir noch viel mehr ins Denken, weil wir da dann auch nicht mehr so recht wissen, was das ist. Aber ich denke, das möchte ich ein anderes Mal anschauen. Mir geht es heute darum, dass wir merken, es gibt Ämter, es gibt Berufungen, Sendungen, Aufgabengebiete, wo Gott Menschen, uns allen zuteilt. Wenn ich euch so anschaue, je besser ich euch kennenlerne, desto mehr spüre ich, wo ihr öppe daheim seid, in welchem von diesen Ämtern. Ich spüre, dass die Rachsels ganz grosse evangelistische Gabe haben. Aber auch leer. Ich spüre, dass beim Heidi Lindemann da etwas von Prophetie herum ist. Ich spüre so Sachen und dann kann man dann weitergehen und überlegen, was hat das jetzt mit meinem Amt schon zu tun? Und so kommen wir jetzt gerade zu den Gaben. Gaben sind Ausrüstung für die Ämter. Wisst ihr, der Heilige Geist hat ja ein Ziel. Er will, dass wir den Auftrag erfüllen können. Den Auftrag, den wir bekommen haben vom Herrn. Einerseits wieder in Gemeinschaft zu kommen mit ihm, in die Gemeinschaft, die er von Anfang an sich gewünscht hat, mit uns zu haben. Aber das andere ist, sein Reich zu bauen auf dieser Welt. Und für das brauchen wir Gaben. Einerseits haben wir die natürlichen Gaben, Talent. Wir haben ganz viele musikalische Leute da bei uns im Chor. Wir haben sehr begabte Leute im Kreativen. Wir haben Leute, die können zupacken können, die gerade sehen, wie man ein Problem löst. Wir haben Leute, die begabt sind, mit Kindern zu arbeiten und so weiter. Das sind viele natürliche Gaben. Die hat uns der Herr schon in die Wiege gelegt. Ob wir jetzt bekehrt sind oder nicht, das hat jetzt jeder. Jeder hat Sachen, die er wirklich gut kann. Jeder. Das hat mit den Geistesgaben noch nichts zu tun. Wenn wir dann zum Herrn kommen und Jesus in unser Leben aufnehmen und sagen, ja, ich will, dass du der Herr bist über mein Leben. Ich gebe mein Selbstbestimmungsrecht dir ab. Du sollst jetzt herrschen und regieren in meinem Leben und ich will dir gehorsam sein. Dann zieht der Geist ein in uns und dann bringt er eben noch viel mehr mit. Und es gibt eine Liste. Zwei Listen eigentlich. Im 1. Korintherbrief haben wir vom Kapitel 12 bis 14 drei Kapitel, die über Gaben reden, über Geistesgaben. Und wir haben im Römer 12 ein Kapitel, das über Geistesgaben redet. Und wenn man das so zusammenfasst, dann werden dort viele so Gaben erwähnt. Zum Beispiel ein Wort von der Weisheit. Das ist eine besondere Weisheit, die über den Verstand ausgeht vom Menschen. Viele von euch haben die Gabe und merken es vielleicht gar noch nicht. Es gibt das Wort von der Erkenntnis. Das heisst, das Bumm weiss man einfach. Man weiss, ohne dass man es eigentlich könnte wissen. Man weiss etwas. Es gibt die Geistesgabe vom Glauben. Wir sollen alle glauben. Das ist unsere Aufgabe. Aber es gibt Menschen, die haben so ein unerschütterlich tiefer Glaube, ein Geschenk, das einfach, Geschenk, was will, einfach nicht rüttelt, versteht ihr? Das haben nicht alle. Und da hat die Heimbundfrau, ich kann euch sagen, die bringt nichts raus. Die haben das Leben gelebt und die bringt nichts raus. Gell, Klärli? Das sind Geistes, das ist ein Geistesgabe. Das geht über unser Vermögen raus, zum können glauben. Das schenkt der Geist. Das Festhalten am Vertrauen in Herr, das Festhalten der Wahrheit. Das ist die Gabe vom Glauben. Es gibt die Gabe von der Geisterunterscheidung. Die Menschen müssen nicht fragen, ist das gut oder böse, sondern die wissen das. Die wissen genau, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut. Das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Oder es tut, das ist, andere müssen noch studieren, ist jetzt das richtig? Und müssen zuerst ins Gebet, mit anderen reden. Und es gibt Menschen, die es einfach spüren, die auch spüren, bei diesem Menschen ist etwas noch nicht in Ordnung. Da ist noch irgendetwas. Das ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Gabe vom Dienst. Und auch das haben wir in der Gemeinde, da, in unserem Chor. Leute, die dienen mit Freude. Anpacken. Das gern machen. Dass es nicht zu viel ist, die nachher nicht erschöpft sind. Schon ein bisschen müde, aber befriedigt. Das ist nicht allen gegeben. Aber der Herr schenkt die Gabe. Das ist jetzt eine, die er vielen schenkt. Es gibt Gaben, die er vielen schenkt. Es gibt Gaben, das ist nicht nötig, dass es alle haben. Und der Herr entscheidet, wenn er was gibt. Es gibt auch eine Gabe vom Lehren, eine Gabe vom Ermahnen und vom Ermutigen, eine Gabe vom Leiten, eine Gabe von der Barmherzigkeit. Das sind Geschenke. Wisst ihr, mit 16, da konnte ich den Leuten kaum die Hand geben, ohne dass ich rot geworden bin. Und heute macht es mir nichts mehr aus, auf die Kanzel zu stehen und zu predigen. Es macht mir wirklich nichts mehr aus. Weil der Herr hat ein Talent genommen, das schon da ist, reden konnte ich immer. Aber einfach mit Leuten hatte ich Mühe gehabt. Also so viel, oder? So viele Leute. Und der Herr hat ein Talent genommen, natürlich, das da war, und hat mit seinem Geist das so Schub gegeben. Er hat das genommen und hat es wie aufgeblasen. Und hat mir eine Geistesgabe gegeben vom Lehren. Das geht darüber aus, über einfach nur zu verstehen, was in der Bibel steht und zu weitersagen. Und dann gibt es etwas Spezielles, und da möchte ich heute wirklich fest darauf eingehen, das sind die Zeichengaben. Wir haben sehr wenig Mühe mit den Gaben, die ich vorher aufgezählt habe. Über die freuen wir uns. Die sind nicht sehr umstritten. Aber es gibt drei Gaben, die sehr umstritten sind. Und die fasst man zusammen unter den Zeichengaben. Da ist die Gabe der Prophetie, die Gabe vom Sprachengebet oder Zungenreden und die Gabe vom Heilen. Und das sind jetzt die schwierigen Sachen. Und ich möchte heute mich beschränken darauf, auch weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Wir müssen zurückgehen zum Auftrag, wenn wir über Zeichengaben reden. In Markus 16, das ist die Parallelstelle zum Matthäus 28, wo wir sehr gut kennen, geht hin in alle Welt und predigt und macht zu Jüngern. Und in Markus 16 ist die Stelle auch, das ist ganz der Schluss vom Markus-Evangelium. Und dort sagt Jesus, also Jesus hat sicher gleich gesagt, aber der Markus tut die Sache immer ein bisschen vereinfachen. Und dort sagt er, wenn ihr predigt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und ich werde es bestätigen mit Zeichen und Wunder. Und sie werden in Sprachen reden und sie werden können Schlangen anlangen und sie werden euch nichts machen und sie werden können Gift trinken und sie werden nicht sterben und sie werden Dämonen austreiben. Und so werde ich den Menschen zeigen, dass ihr von mir kommt, dass ich es bin, der wirke. Ihr könnt das nachlesen in den letzten Versen vom Markus-Evangelium. Dort zeigt uns der Markus, wieso es die Zeichengaben gibt. Die Zeichengaben gibt es nämlich nicht, weil es cool ist. Weil man sich dann besser fühlen kann. Oder weil man dann besser ist wie die anderen. Oder weil das so etwas Abenteuerliches ist. Sondern die gibt es nur zur Ehre Gottes. Um den Auftrag erfüllen, das Reich zu bauen hier auf dieser Erde. Es geht darum, dass es sichtbar wird, das Handeln vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt ganz viel am inneren Mensch. Aber das ist nicht so sichtbar. Wenn wir anderen den Heiligen Geist erklären, gerade Ungläubigen, das ist so schwierig. Aber wenn es ihnen nicht gut geht und wir für sie beten und es geht ihnen besser oder am Ende werden sie noch gesund, dann stehen sie da und kommen ins Nachdenken. Ist auch etwas dran an dem Gott? Das ist der Sinn von Zeichengaben. Gott offenbart sich durch seinen Geist. Das ist das lebendige Wasser. Der Heilige Geist ist das Lebenswasser, wo Gott uns möchte sich selber zeigen. Er möchte, dass wir ihn erleben, erfahren. Und das können wir einfach am besten mit diesen Zeichengaben. Weil die so übernatürlich sind auf den ersten Blick. Wenn wir das Sprachengebet anschauen, in der Apostelgeschichte, immer wenn jemand sich bekehrt, immer, dann kommt das Sprachengebet. Das ist so interessant. Der Heilige Geist kommt, weil jemand sich bekehrt hat, und er kommt mit dem Sprachengebet. Es ist wirklich einfach gekoppelt. Was ist das überhaupt? Das heisst, die Menschen, die reden in anderen Sprachen, die sie selber nicht können. Das heisst, sie wissen nicht, was sie reden. Das heisst, es redet einfach. Jetzt muss man aber aufpassen. Ja, das schauen wir, komme ich nachher noch drauf. Was soll das überhaupt? Ich meine, was soll das? In anderen Sprachen reden, die man nicht versteht. Super. Es geht darum, dass man die erste Erfahrungen macht mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass der Geist anfängt zu wirken in uns. Dass der Geist darf anfangen, Einfluss zu nehmen in unser Leben. Und wisst ihr, wenn man einfach in einer anderen Sprache betet, dann richtet man überhaupt keinen Schaden an. Wenn man aber gerade würde anfangen, prophezeien, gerade würde anfangen, weiss auch nicht was, was für riesen Aufträge überkäme, und man noch nicht die Sicherheit hat, was vom Herr ist und was von sich selber kommt, dann betrifft es immer auch andere Menschen. Das Sprachengebet betrifft nicht andere Menschen. Das Sprachengebet ist etwas zwischen dem Heiligen Geist und mir. Und es ist so ein gutes Feld für Erfahrungen zu sammeln mit dem Heiligen Geist. Wie er wirkt, wie sich das anfühlt. Zum Lernen unterscheiden, aha, so tönt die Stimme von Gott. So ist es, wenn er mir etwas sagt. So ist es, wenn er durch mich wirkt. Ah, so geht das. Darum, der Paulus ist nicht sehr Fan vom Sprachengebet. Das heisst, er sagt, ich wünschte mir, alle hätten das. Das sagt der Paulus im 1. Korinther 14, dort ist das ganze Kapitel über das Sprachengebet. Im 5. Vers. Es wäre schön, ich wette gern, dass ihr alle das Sprachengebet hättet. Das heisst auch, dass nicht alle haben. Aber er sagt dort auch, aber im Fall, besser ist es, wenn er in eurem Verstand betet, damit es die anderen auch verstehen. Weil das auf verbaut gemeint. Das heisst, es ist ganz klar, das Sprachengebet ist etwas zur eigenen Verbauung. Das Sprachengebet, das ist für sich. Für sich selber. Das ist, es hat nur Platz in der Gemeinde, wenn es ausgelegt wird. Weil der Paulus findet, was haben die anderen davon, wenn sie dich hören, reden und verstehen kein Wort? Super! Das brauchen wir nicht in der Gemeinde. Es ist aber gut, wenn ihr es alle habt. Weil ihr könnt so Erfahrungen sammeln mit dem Heiligen Geist für euch selber. Besser ist es, wenn ihr dann im Verstand betet. Das heisst, mit Worten, die alle verstehen. Verstehen, überbewerten darf man das nicht. Und ich wette, dass ihr mich richtig versteht. Ich bin ganz dagegen, wenn man predigt, Sprachengebet ist heilsnotwendig. Man kommt in den Himmel ohne das. Definitiv, eindeutig. Aber es ist der Zugang für die übernatürliche Welt zu entdecken. Und da kommen wir nicht drum herum. Das ist sehr deutlich in der Bibel. Der persönliche Zugang für die übernatürliche Welt zu entdecken. Für erste Schritte zu machen. Wie kommt man dazu? Einfach fragen. Einfach fragen. Einfach fragen. Es ist wie mit allem. Wenn man etwas will, muss man fragen. Und dann muss man vertrauen, dass der Herr einem nicht Stein gibt, wenn man um Brot bittet. Weil das ist eine Angst, die rum ist. Eine Angst ist da, dass man Kontrolle verlieren muss. Es ist nicht so, dass wenn man in Sprache betet, dass man Kontrolle abgeben muss. Ich habe die Gabe bekommen und ich bin so skeptisch gewesen. Ich kann so sagen, der Björn, als wir angefangen haben, so den Heiligen Geist zu entdecken, vor ein paar Jahren, da ist der Björn, wie er ist. Ihr kennt ihn ja inzwischen, oder? Mit dem Kopf durch die Wand. Je, alles Neue ist cool. Ich bin das Gegenteil, sehr skeptisch, sehr, sehr skeptisch. Ich muss alles gut prüfen. Und der Björn, voll drauf los, hat nicht genug können haben von dem. Und ich habe wirklich gefunden, super, nein, nein, nein. Ich brauche das nicht. Ich brauche da nicht so eine Show. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es gar nicht um eine Show geht. Sondern es geht um ein Geschenk, das der Herr mir machen möchte. Es geht um ein Geschenk, das der Herr mir machen möchte. Ein Weihnachtsgeschenk. Für meine Ermutigung. Wenn ich heute, ich habe das lustig bekommen. Es war an einem Kampfwochenende. Es war jetzt niemand da, der dort an diesem Kampfwochenende war. Abschlusswochenende, wo jetzt der Stefan gleich geht. Und ich war am Verzweifeln an diesem Abschlusswochenende. Ich habe wirklich das Gefühl, wir dringend nicht durch zu diesen Teenagern. Irgendwie ist eine Wand. Und ich habe gebetet, ich habe in der Nacht gebetet, zwei Nächte durchgebetet. Ich habe gebetet und irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, was beten. Und plötzlich ist immer irgendein komisches Wort. Ich war verzweifelt und habe gesagt, jetzt weiss ich nicht mal mehr, was beten. Und plötzlich war immer so ein komisches Wort in mir. Eins. Oder zwei oder drei, ich weiss nicht mehr, ganz wenig. Und plötzlich habe ich gespürt, ich muss es im Chorsaal aussprechen. Es war mir gar noch nicht bewusst, was ich mache. Ich habe gedacht, ich rede vielleicht Hebräisch. So. Und dann habe ich das angefangen aussprechen, nicht laut, flüsternd. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie es mir leichter wird. Und ich habe gemerkt, wie sich etwas verändert in diesem Raum. Und wir haben so einen guten Abschluss gehabt von diesem Wochenende. Fragt mich nicht, warum. Das ist eben das Übernatürliche. Der Zugang zum Übernatürlichen. Und ich habe gewusst, ich muss dem weitergehen. Und dann ist das, bei mir ist das wirklich so gewesen, die Sprache ist nicht fertig da gewesen. Ich hatte am Anfang ein paar Worte gehabt, und je mehr ich es gebraucht habe, desto grösser ist mein Wortschatz geworden. Am Anfang konnte ich es auch nicht laut aussprechen. Es hat keinen Ton dazu. Es war die Zunge, die sich irgendwie bewegt. Und mit der Zeit ist der Ton dazu gekommen. Ich habe eine ganz seltsame Sprache. Es ist wieder typisch Herr, oder? Ich habe keine Ahnung, was das echt ist. Aber ich bin inzwischen ganz sicher. Weil ich kann das. Es tut mir gut. Es richtet meinen Blick auf den Herr. Wenn ich anfange in Sprache zu beten, ich mache das ganz viel durch den Tag für mich. Und es hilft mir extrem, meinen Geist auszurichten auf den Herr. Ohne Anstrengung. Weil der Verstand, der ist nicht ausgeschaltet. Der kann sogar noch weiterdenken. Das ist so interessant. Ich kann auch sagen, jetzt will ich und jetzt will ich nicht mehr. Und das ist bei allen so. Ich habe da Umfragen gestartet. Ich bin immer sehr gründlich, wenn ich mich mit etwas so befasse. Wie ist das bei dir? Also es ist nicht einfach so, dass es über einem kommt und man dann quasi so fast wie ein Flash mit Drogen oder so. Überhaupt nicht. Es hat nichts mit dem zu tun. Wir sind bei vollem Bewusstsein. Und der Verstand ist total da. Und der kann sagen, jetzt hopp, jetzt nicht, jetzt laut, jetzt leise, jetzt flüstern, jetzt lang, nicht. Das ist die Aufgabe vom Verstand. Aber was ich sage, habe ich keine Ahnung. Aber ich weiss, dass ich den Herr anbete. Und zwar im Geist. Ich kann den Herr auch anbeten, so mit meiner Sprache. Dann ist es aus mir. Es ist auch der Geist, der mir das Wort gibt. Meine Worte. Er gibt mir, er hilft mir auch. Aber das Sprachengebet hat eine andere Dimension von Ermutigung und Erbauung für mich. Weil ich mache wirklich meinen Geist auf für den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der Besitz nimmt ganz von meinem Geist. Ich gestehe ihm das zu. Ich sage ihm, ich vertraue dir. Ich sage ihm, ich bin dir gehorsam. Ich bin dir gehorsam, auch wenn ich jetzt nicht ganz draus komme. Wisst ihr, wir berufen uns immer wieder auf den Verstand. Aber in der Sprüche 3, Vers 5 steht, ich lese es euch vor. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Zuallererst kommt das Vertrauen auf den Herrn. Der Verstand ist ein Geschenk vom Herrn. Aber er hat nicht den ersten Platz zu haben. Der erste Platz gehört Gott allein. Allein. Er gehört nicht Gott und dem Verstand. Sonst bin ich's, weil der Stand bin ich. Gott gehört den ersten Platz. Und auf ihn sollen wir vertrauen. Und auf ihn sollen wir bauen. Und auf ihn sollen wir uns stützen. Und dann kommt der Verstand als Zweites. Darum lasst euch nicht von eurem Verstand überlisten und euch das Geschenk wegnehmen von dieser Sprache, von dem Sprachengebet. Mit der Prophetie ist es ganz ähnlich. Ich will nicht mehr lange über das reden. Es ist ganz ähnlich. Wir tun unseren Geist auf, für das der Heilige Geist kann zu uns die Geheimnisse Gottes reden. Wisst ihr, dass der Stefan vorher gesagt hat mit der Satellitenschüssel? Das war eine Prophetie da. Er hat etwas bekommen vom Herrn. Er hat etwas entdeckt über Anbetung. Der Herr hat ihm den Horizont erweitert zum Thema Anbetung. Zuerst ihm. Und heute hat er gespürt, es ist an der Zeit, das der Gemeinde weiterzugeben. Zur Ermutigung. Zur Auferbauung. Vielleicht hilft euch das auch, das Bild. Das können Träume sein. Das kann ein Bibelwort sein, ein Vers. So vieles ist Prophetie. Im Prinzip, der Vers, den Björn am Anfang hat gelesen hat, ist eine Prophetie. Es hat ja nachher gepasst zu dem, was der Stefan hat gesagt. Bei der Prophetie ist es einfach wichtig, dass wir prüfen. Bevor wir es dann weit gehen erzählen und dann noch Druck machen und sagen, der Herr hat mir gesagt, du musst, müssen wir prüfen. Und da ist dann der Verstand sehr wichtig. Was mir ganz wichtig ist, wenn wir über diese Gabe reden, wenn wir den 1. Korintherbrief anschauen, dann haben wir das ganze Kapitel 12, das über Geistesgaben redet, und wir haben das Kapitel 14, das über Zeichengaben redet. Aber in der Mitte ist das Kapitel 13. Und 1. Korinther 13 ist das hohe Lied der Liebe. Da geht es nur um die Liebe. Und der Anfang ist, ihr könnt noch so reden in Sprachen. Wenn ihr die Liebe nicht habt. Alle Prophetie von der Welt ist nichts wert, wenn ihr nicht in der Liebe gegründet seid. Weil die Liebe ist das Fundament von allen Gaben. Es geht um die Liebe zu Gott und es geht um die Liebe zu unseren Mitmenschen. Weil wenn wir gerade die Zeichengaben überhaupt geben, wenn wir durchs Leben gehen ohne die Liebe, dann werden wir verletzend, dann werden wir zum Teil sogar missbrauchend. Man kann das Wort Gottes sehr gut missbrauchen für die eigenen Zwecke. Das mache ich manchmal auch. Das ist aber nicht zum Rühmen. Und darum ist die Liebe so wichtig. Wenn wir Geistesgaben brauchen ohne die Liebe, dann werden sie ein Werkzeug vom Feind. Dann gibt es Unordnung in der Gemeinde, dann gibt es Neid und Eifersucht, dann gibt es ein Hinnenumgeschwätz, dann wird es schwierig, sehr, sehr schwierig. Weil Geistesgaben, die brauchen eine Ordnung. Die brauchen Zucht und Disziplin. Und da sind wir wieder beim Verstand. Und sie brauchen in erster Linie die Liebe. Aber wenn man sie so anwendet, wirklich aus dieser Liebe zum Herr und zum Auftrag, dann sind sie ein mächtigste Werkzeug vom Herr für das Ausbreiten von seinem Reich und für unser Seelenheil. Amen.